Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Plattform auf Radio Free FM. Heute mit mir Rainer Markus Walter auf der Radioseite und wie alle vier Wochen zwei Gäste aus dem Theater Ulm zu Gast in unserer Reihe Die beste Droge der Stadt. Und wie schon öfters haben wir auch heute wieder eine schöne Mischung aus auf der Bühne und hinter der Bühne. Und zum einen ist das Markus Kaminski. Er sorgt dafür, dass die Schauspieler ins richtige Licht gerückt werden, denn er ist Beleuchter. Einen wunderschönen guten Tag, Markus. Ich grüße dich. Und der zweite Mann heute ist hier bei mir gegenüber der Schauspieler Maximilian Wigger-Suttner. Seit 2012 ist er am Ulmer Theater zu erleben. Als Einstieg wartete er auf Godot, war ein trauriger Seeelefant und verkörperte eine Loriot-Figur im Ring der Nibelung. Seinen nächsten interessanten Auftritt hat er als Krebspatient, der seinen Todeszeitpunkt selbst bestimmen möchte. In dem Stück Der gute Tod werden wir später auch drüber sprechen. Einen wunderschönen guten Tag, Maximilian.
Hallo.
Markus, muss man als Beleuchter eigentlich schwindelfrei sein?
Jein, jein. Etwas.
Turnst du da ab und zu in lichter Höhe?
Eher weniger, das, wenn überhaupt auf Galerie, auf der Galerie, die um die Bühne herum ist, Portalbrücke, aber muss nicht unbedingt schwindelfrei sein.
Und wenn, dann guckst du eben nicht nach unten, oder?
Naja, das ist nicht so ein Problem.
Maximilian, vor knapp einer Woche konnte man dich als Annette Droste von Hülshoff beim Poetry Slam in Frauenkleidern erleben. Mhm. Hast du schon Angebote für weitere Frauenrollen bekommen?
Ja. Ja. Eigentlich schon, ja, doch, ja, ich habe viele Angebote bekommen, aber ich habe sie nicht angenommen, weil sie waren dann doch etwas zweideutig und das wollte ich dann doch nicht.
Also schmutzige Sachen womöglich?
Ja, schmutzige Sachen. Sehr schmutzige Sachen und ich habe das mir auch sehr gerne angehört, aber ich habe dann doch abgesagt.
Das sind die beiden, die mit denen wir die nächsten 60 Minuten verbringen. Ich würde sagen, jetzt hören wir mal Musik und dann möchte ich als erstes mal mit dem Markus über seinen Job reden. Die Plattform auf Radio Free FM heute im Fokus des Ulmer Theater und zwei Gäste haben wir im Studio. Einmal hinter und einmal auf der Bühne, hatte ich bereits erwähnt. Fangen wir jetzt einfach mal hinter der Bühne an. Markus Kaminski ist Beleuchter, so steht es zumindest auf der Homepage. Sag mal Markus, wie wird man eigentlich zum Beleuchter, beziehungsweise was hast du eigentlich ursprünglich gelernt?
Also ich habe in Berlin, ich komme aus Berlin, habe...
Hätte ich jetzt nicht gehört.
Ja, sage ich einfach nur mal so zwischendurch. Habe Elektroniker gelernt und habe eigentlich jahrelang bei den Berliner Verkehrsbetrieben an der U-Bahn rumgeschraubt und bin dann irgendwann mal von da verschwunden. Habe mich dann entschieden, durch meine neue Lebensgefährtin nach Ulm zu kommen. Und und dann bin ich erstmal zum Theater durch einen Zufall gekommen.
Was war das denn für ein Zufall?
Das war der Zufall. Also ich war mehr oder weniger ein Jahr lang auf Arbeitssuche gewesen und meine damalige Freundin, heutige Frau, hat in einem Fitnessstudio gearbeitet und hatte da natürlich Kontakte auch zu Kundschaft aus dem Theater. Und die haben da jemanden gesucht, für einen Abend mal irgendwie auf der Bühne zu helfen. Und das habe ich dann gemacht. Und darüber bin ich dann irgendwann zum Theater gekommen, als Techniker erst. Da habe ich dann 4 Jahre als Techniker gearbeitet, denke ich mal, 4 oder 5 Jahre. Und irgendwann, da ich eben halt eine elektronische Ausbildung hatte, wurde bei der Beleuchtung eine Stelle frei. Und dann hat man mich gefragt, ob ich zur Beleuchtung kommen möchte.
Also wie die Mutter zum Kind, ne?
Das habe ich dann probiert und das war für mich auch die weise Entscheidung gewesen.
Okay. Was hast du als Techniker damals gemacht, in deiner Anfangszeit?
Bei der Bühnentechnik. Ja, Bühnen aufgebaut. und eben halt ein Stück so betreut, wenn jetzt offene Umbauten sind.
Also Technik im Sinne von
Höhlen
aufbauen.
Genau, genau, genau.
Okay, also jetzt nicht Kabel verlegt oder sowas?
Nee.
Okay. Nee. Und bist du da jetzt in deinem Job als Beleuchter ausschließlich fürs Licht zuständig oder gibt es dann hin und wieder auch andere Jobs, die man da als Beleuchter miterleben muss?
Ja, also ich speziell scheine irgendwie so das magisch anzuziehen, keine Ahnung. Also unser Intendant, der Andreas von Schnuttnitz, hat mir schon so ein paar Sachen aufs Auge gedrückt, wofür ich ihm eigentlich sehr dankbar bin, weil manchmal braucht es ein bisschen Druck von außen so. Und da habe ich zum Beispiel, da ich ja gebürtiger Berliner bin, für sein Stück Hauptmann von Köpenick dieses Stück ins Berlinerische übersetzt.
Okay.
Und habe da auch so ein bisschen, meiner Meinung nach, eben halt auch den Schauspielern ein bisschen Coaching geben können. Ich denke mal schon. Ja. Naja.
Du guckst hier zur Seite.
Ja, doch.
Ich glaube,
also ich denke schon, dass der eine oder andere Schauspieler schon ganz glücklich war, als ich ihm sagen konnte, du, das machst du echt toll und das ist schön so. Und da brauchst du, kannst du ruhig noch mehr irgendwie Schnoddrier sprechen oder so. Und das war schon okay, denke ich mal. Und haben die auch ganz toll gemacht. Und da habe ich natürlich auch, als das Stück Premiere hatte, war ich auch selber sehr aufgeregt gewesen, weil dann bist du halt einfach mal auf der anderen Seite. Hm. Und bei so einer Produktion mit dabei, sehr interessant gewesen. Ja, und dann hatte ich bei Cabaret auf einmal auch eine Rolle aufgedrückt gekriegt. Da war ich dann auf einmal Max, der Zuhälter.
Hat es Spaß gemacht?
Ja,
doch. Also den Zuhälter zu mimen?
Ja, naja, gut, ich guck mich an. Ich denke mal, da übrigt sich alles. Also für die meisten sehe ich wahrscheinlich so aus oder so. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe da auch einige Jahre nicht großartig spielen müssen. Du gehst da raus und machst dein Ding irgendwo.
Wie groß war die Rolle bei Cabaret?
Ganz klein. Das ist eine ganz kleine Statistenrolle gewesen. Ich musste also auch nichts sagen. Ich musste nur böse gucken. Und da habe ich dann meinen Berliner U-Bahn-Blick rausgeholt und dann geht die Sache. Und alle fanden es anscheinend ganz toll. Ich habe keine Ahnung.
Wie hast du das gemacht? Du hast gerade gesagt, nur mal zurück zum Köpenick. Mhm. Du hast das im Prinzip ins Berlinische rübergenommen. Das, ja. Da existiert quasi eine hochdeutsche Version und du hast dich hingesetzt und...
Ja, in dieser Version, da waren so alle möglichen Dialekte, habe ich den Eindruck gehabt, irgendwo vorhanden.
Gibt ja auch den alten Berliner Dialekt und den neuen Berliner Dialekt.
Das war irgendwie, da war so ein Mischmasch, das war schon mal irgendwie bearbeitet gewesen, aber und dann hat mich der Andreas eben halt gefragt, ob ich das machen will. Da habe gesagt, okay, machen wir mal, versuchen wir mal. Und dann habe ich es erstmal textmäßig so übersetzt, also mit dem Textbuch eben halt, habe ich mir daneben meine Notizen gemacht. Dann habe ich dafür 3 Tage ungefähr gebraucht, weil es ja auch erstmal sehr ungewöhnlich ist, die ganze Sache. Und ja, und dann hat er mich dann irgendwann gefragt, ob ich das nicht noch irgendwann nochmal aufs Band sprechen kann. Und das kam mir natürlich also ganz komisch vor, weil wenn man erstmal seine eigene Stimme so hört, das ist schon ziemlich übel gewesen. Ne?
War das erste Mal, dass du
Ja, das war schon seltsam gewesen, die ganze Sache. Dann habe ich da abends in meinem Schlafzimmer gesessen und mit seinem Diktiergerät, was also übelst Nebengeräusche aufgenommen hat. Dann kommt dazu, dass du stellst dir jede einzelne Rolle als Person vor und versuchst natürlich dazu betonen, zu machen, zu tun. Das war übelst. Und ich habe mich echt geschämt, nachher dem das Ding in der Hand zu drücken. Und vor allen Dingen in dem Wissen, dass jeder Schauspieler sowas kriegt, war schon ein bisschen komisch gewesen.
Ja, aber anscheinend hast du es gut gemacht.
Keine Ahnung. Also ich kann nur sagen, grandios. Ja.
Grandios. Also bist im Schlafzimmer gestanden, hast das ganze Stück mit dir selbst gespielt sozusagen.
Plus ja, versucht. Plus Nebengeräusche.
Was waren das denn für Nebengeräusche? War das
ein Kind kommt nach Hause irgendwie, hallo und
Papa,
irgendwie so.
Was machst du denn da komisches?
Ja, so in etwa. Ja, also,
von ja, ja. Kind kommt nach Hause.
Ja, nee, und das, sagen wir mal so, ich muss schon ehrlich sagen, also dafür bin ich dem Theater eigentlich auch sehr dankbar, so eine Sachen einfach mal auszuprobieren. Ja, muss ich echt sagen. Ich meine, ich hätte es von freiwillig hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht, aber da war immer so ein leichter Druck und der Andreas von Stuttnitz hat das eben halt einfach drauf, dich da so in die Ecke zu schubsen, dass du ja nicht mehr rauskommst. Hm. Zumindest weiß er bei mir ganz genau, wo er den Nerv trifft.
Okay.
Ja, ja.
Wie lange bist du jetzt am Ulmer Theater insgesamt?
Ich glaube, ich bin jetzt im 11. Jahr, glaube ich.
Und du fühlst dich wohl in Ulm?
Ja.
Würdest du sagen?
Ja, ja. Also Berlin will ich nicht mehr.
Nee, vermisst du nicht mehr?
Hin und wieder, klar. Das ist logisch. Das ist Heimat irgendwo. Du vermisst deine Leute und ja, einfach auch den Dialekt und diese großen Straßen. Und das ist schon klar. Aber ich denke mal, wenn ich so 5-6 Tage da war, reicht es mir auch wieder. Mhm. Bin ich gerne hier irgendwo.
Fährst du ab und zu noch nach Hause?
Ja, ja. Ich fahre jetzt Ende des Monats fahr ich wieder nach Hause und besuche Muttern mal, Kumpels und einfach mal gucken.
Ja, dass ihr beide aus Berlin seid, das ist ja auf jeden Fall ein Anhaltspunkt. Ich glaube, da muss ich euch später noch ein paar Sachen zu fragen, weil das ist natürlich eine schöne Kombination. Ansonsten, Beleuchter, also du bist, wenn du gerade nicht als Dialektcoach tätig bist,
oder bist, Schauspieler.
Oder Schauspieler, na, Statistenrollen, die nichts sagen, nur böse gucken. Gibt es sonst noch irgendwelche Exoten-Sachen, die du machen musst?
Also
nicht, nee, das nicht. Damit ist gut jetzt.
Also erstmal, ja, ich habe schon die Anfrage, ich soll irgendwo auf der Wilhelmsburg mal vielleicht mit der Harley über die Bühne fahren. Ich habe keine Ahnung. Also werden wir sehen, was da kommt.
Motorradfahren, das ist auch so ein Ding. Aber auch dazu später, ne? Ja. Das ist nämlich auch, glaube ich, eine gemeinsame Leidenschaft von euch, ne?
Mhm. Ja.
Okay, Markus, dann würde ich sagen, jetzt machen wir nochmal Musik und danach würde mich mal interessieren, wie so ein typischer Arbeitstag eigentlich bei dir aussieht.
Na klar.
Menschen, die am Theater Ulm arbeiten, sind heute in der Plattform, wie alle 4 Wochen mit Gästen aus dem Theater Ulm. Einer davon ist Markus Kaminski. Beleuchter haben wir gerade eben so ein bisschen drüber gesprochen. Jetzt würde mich mal interessieren, wahrscheinlich ist das eine ziemlich dämliche Frage, aber ich bin mal gespannt, was du mir darauf antwortest. Wie sieht es eigentlich ein typischer Arbeitstag bei dir am Theater aus? Jetzt wird er mich wahrscheinlich auf den Arm nehmen.
Eigentlich. Gehen wir mal einfach davon aus, dass wir eine Vorstellung fahren oder... Was willst du wissen?
Ja, ich kann mir das...
Also, es gibt ja Tage, da machst du eine Vorstellung, dann gibt es Tage, wenn du zum Beispiel Frühdienst hast, da ist vielleicht bloß eine Probe auf der Bühne und da musst du ein Probenlicht einschalten, dann musst du die alleine lassen. Und
das war's dann.
Absolute Ruhe und dann hast du vielleicht im Haus irgendwas zu basteln, vielleicht schon wieder an einer neuen Produktion rumschrauben, irgendwo irgendwelche Lampen in irgendein Bühnenbild einzubauen oder so. Aber ich denke mal, für die Zuschauer wird wahrscheinlich eher interessanter sein, jetzt einfach eine Vorstellung zu fahren. Ja, also okay, also du fängst halt an mittags, also 3 Uhr im Normalfall und ja, dann guckst du erstmal, was ist auf der Bühne los? Ist das alte Bühnenbild vom vorigen Tag schon abgebaut oder vielleicht von der Probe? Wenn ja, dann fängt die Technik an, ihr Bühnenbild hinzustellen. Im Zuge dessen machst du eben alles das, was eben in dem Moment zu machen oder machbar ist, von der Beleuchtung auch schon mal. Ne? Also erstmal wird der verhangen, alles was über der Bühne ist, wird eingerichtet. Gegebenenfalls auch gleich probiert. Das macht unser Stellwerker, der sitzt oben in dem Stellwerksraum und guckt sich von da aus an, ob alle Scheinwerfer funktionieren. Und dann steht irgendwann das Bühnenbild von der Technik aus und dann richten wir von der Beleuchtung dieses Bühnenbild von links und von rechts und von oben ein. Und dann, wenn wir das eingerichtet haben, leuchten wir ein. Das heißt, also nimmt jeder sein Funkgerät, seinen Plan, den er sich für dieses Stück gemalt hat und geschrieben hat. Mhm. Und und dann wird über Funk eben an den Stellwerker verschiedene Scheinwerfer angesagt und die leuchtest du dann so ein, wie dein Plan vorgibt.
Jetzt habe ich Zwischenfrage.
Ja.
Jetzt ist ja nicht jeden Abend das gleiche Stück auf der großen Bühne von mir aus. Müsst ihr jetzt jedes Mal von neuem im Prinzip jeden einzelnen Scheinwerfer in die Hand nehmen?
Ja.
Sag ich jetzt mal, und wieder. Ja. Oder das geht nicht irgendwie automatisch, dass da ein Computerklick ist und dann
sind die alle... Nein, so weit, also sagen wir mal, es fängt beim Verhang, also über der Bühne, was da hängt, da sind schon etliche Scheinwerfer, die sind schon automatisch. Mhm. Ja. Aber das meiste, was wir von der Seite haben, muss eben halt wirklich noch per Hand eingestellt werden, auch gegebenenfalls eingefärbt werden, wenn es keinen Farbwechsler hat. Und und dann musst du da eben halt leuchten.
Das hast
verschiedene Einstellungen, kommt immer darauf an, was das für ein Scheinwerfer ist. Ist das jetzt nur ein statischer Scheinwerfer, wie zum Beispiel so ein Paar? Ich weiß nicht, ob du dich da so auskennst.
Den kannst du nur abrichten, aber
wenn du zum Beispiel einen Eni-Zoom hast oder so, da kannst du eine Schärfe und eine Größe noch verstellen. Mhm. Und das schreibst du dir alles auf deinen Plan auf, damit du das so schnell wie möglich eigentlich auch machen kannst. Also nicht, dass du da einfach wo schreibst, ja unscharf, dann sieht das jedes Mal anders aus. Und du hast ja, wie auch ein Schauspieler, wie eigentlich jeder, irgendwo möchten wir ja einen gewissen Standard drin haben. Ne? Und das ist einfach auch die Sache, die man für sich selber eben halt als Anspruch hat. Das ist ganz klar. Damit da keine Fehler passieren, muss man eben versuchen, die Pläne immer so genau zu schreiben. Ist auch erstmal so eine Sache, die man lernen muss. Also man lernt auch mit jedem Stück immer wieder in jeder Spielzeit neu dazu. Muss man auch wieder sagen, weil man merkt jedes Mal, ach, ich guck mal auf den Plan, war das wieder nicht so toll. Versuchen wir beim nächsten Mal wieder ein bisschen besser zu machen. Ne?
Also, dass du dir auch so quasi eine eigene Technik erarbeitet, wie du dir das merkst, ne? So ein Logbuch sozusagen schreibst. Okay. Jetzt hast du gesagt, also Paar, um das einfach ganz kurz zu erklären, das sind diese klassischen großen Scheinwerfer, die man auch von den Konzertbühnen kennt, diese schwarzen Kalotten da. Das heißt, ihr fahrt noch mit denen, ihr fahrt noch nicht mit LED-Technik.
Auch mittlerweile fangen wir auch damit an, ja.
Okay. Ja. Die macht es ja dann ein bisschen einfacher, weil dann hast du ja zum Beispiel keine Farbfilter mehr davor.
Genau.
Okay. Dann, aber ihr habt eben doch auch an der Seite
Das ist alles im Wandel jetzt. Mhm. Ne? Das ist klar. Also ich denke mal, wir sind 2014. Wie sagt ein Kollege von mir immer, hier, die schießen Leute in den Mond und dann muss man auch irgendwann mal anfangen, mit den Geräten zu arbeiten, zumal die wahrscheinlich auch, denke ich einfach mal, in der Anschaffung sind sie halt erstmal im Moment teuer, aber im Stromverbrauch nachher überhaupt nicht mehr. Ne?
Ja, und vor allem hast du ja dann das Problem nicht mehr, dass du zum Beispiel Farbfilter wechseln musst.
Ja.
In der LED-Technik lässt sich das ja
gut
von Computer steuern.
Sind ja auch Sachen, die Spaß machen können. Ne?
Ja.
Weil ich meine, wenn du dann irgendwann nur noch da sitzt und sagst, toll, guck mal, wie sich das alleine wechselt, dann braucht man vielleicht den einen oder anderen auch nicht mehr. Ne?
Ja, das ist richtig.
Alle seine Schattenseiten.
Hm. Hast du eigentlich eine Ahnung oder eine Vorstellung davon, wie viele Lampen bei euch rings um die Bühne hängen? Zu viel gefragt,
oder? Sage ich jetzt ehrlich gesagt, weiß ich es nicht.
Hätte mich jetzt mal interessiert.
Aber. Ja, ich habe mal was gehört, aber das will ich jetzt nicht sagen. Nee, weiß ich nicht.
Weißt
weil
du nicht?
Da lüge ich. Da lüge ich.
Hast du auf der Wilhelmsburg oben auch Open-Air-Produktionen mitgemacht?
Ja, klar.
Ja? Ja. Ist es deutlich anders, wie wenn man auf der großen Bühne mit einem Dach über dem Kopf arbeitet? Für euch jetzt auch?
Vom Ding, klar, ich meine, das ist natürlich alles wetterabhängig. Ja, also wenn da auf immer ein Sturm aufzieht, dann denkst du auch, das ist ja irgendwie nicht so toll. Aber die Schauspieler müssen da durch und das machen sie auch. Und zumindest haben sie das immer sehr prima gemacht, wo ich gesagt habe, jetzt könnte es aber brenzlig werden und die haben dann da gestanden. Ne? Nee, du hast eben halt bei der Wilhelmsburg viel aufzubauen. Ja, also bevor wir überhaupt anfangen, ist ja logisch, da muss ganz, ganz viel eingerichtet werden und natürlich auch nachher zum Schluss wieder abgebaut werden. Ne? Ansonsten ist es, wenn du hingehst und die Vorstellungen laufen da oben, gehst du halt hin, schaltest da irgendwelche Stromkreise ein, musst ein paar Sachen einrichten und von da
zwei an, Stücke zum Wechseln, ja.
Genau, ja.
Ja.
Dann ist eben halt die Sache, ob du zum Verfolgen irgendwo eingeteilt bist für das eine oder andere Stück und dann sitzt du eben halt oben in der Mitte von der Tribüne am Außenrand und verfolgst eben halt. Ne?
Verfolger, Stichwort, auch für unsere Hörer ganz kurz, das sind die Menschen, die immer mit den ganz Großen irgendwo an der Decke schweben oder ganz hinten sind und den schönen großen weißen Strahl machen.
Genau.
Den man meistens eigentlich als Zuschauer gar nicht wahrnimmt. Aber der sehr wohl fehlen würde, wenn er nicht da wäre.
Ja, ja.
Langweiliger Job? Muss das auch schon durch?
Naja, ja, sicher, klar. Kann nicht sagen, dass das langweilig ist, weil du ja immer diesen Anspruch an dich selber hast. Du willst das Ding nicht irgendwo versauen. Von daher, also wenn du das in dem Moment machst, ja, ist es nicht langweilig. Mhm. Im Gegenteil. Es ist eigentlich, ich will jetzt nicht sagen aufregend oder so, aber du bist eben halt in dem Moment weg. Klar, die Momente dazwischen, also zwischen den Verfolger einsetzen, und wenn du dann eine Oper zum Beispiel 3-4 Mal gehört hast und dann sagst, oh mein Gott, ich kann nicht mehr, ja, aber du, das ist eben halt wie in jedem Job.
Ja. Es gibt halt auch Dinge, die nicht so aufregend sind.
Genau.
Okay. Das Ulmer Theater heute bei uns zu Gast in der Plattform. Markus Kaminski war das. Ich würde sagen, jetzt machen wir nochmal Musik und dann würde ich die zweimal miteinander verknüpfen, denn ihre gemeinsame Heimat ist ja auch verbindend. Plattform heute wie alle 4 Wochen mit Gästen aus dem Theater Ulm. Einer davon ist Markus Kaminski. Der andere ist der Maximilian. Und bis jetzt haben wir uns ausschließlich mit Markus unterhalten. Jetzt wollen wir den Maximilian auch mal mitreden lassen. Ihr beiden, ihr habt ja eine große Gemeinsamkeit. Ihr seid beide aus Berlin.
Ja.
Verbindet euch dann jetzt aktuell noch irgendwas mit der alten Heimat?
Na klar. Ich meine, wenn ich normalerweise spreche ich ja Hochdeutsch, und hier, wenn ich Markus treffe, dann geht das immer ziemlich so im Berliner Dialekt ab, und es macht auch Spaß und es ist ein Zuhausegefühl plötzlich da, weil man hat irgendwie den gleichen Humor, die gleiche Schiene. Ich finde das sehr angenehm, muss ich ganz ehrlich sagen.
Du hattest vorher auch schon gesagt, du bist ab und zu dann doch mal, Markus, ab und zu mal doch noch in Berlin wieder.
Ja, sicher.
So.
Ja, klar.
Hast du noch Familie da?
Ja, meine Mutter ist auf jeden Fall da. Stiefmutter habe ich noch, Kumpels. Hm. Ja, ist klar. Und die muss man auch immer wieder mal sehen, weil durch die Entfernung, und diese 650 Kilometer ist nun mal halt eine Entfernung, merkt man auch, dass auch mit Freundschaften oder Kumpels, sagen wir mal einfach so, das immer dünner wird, ne, die ganze Sache, weil die führen ihr Leben, du führst dein Leben. Normal.
Du hattest vorher gesagt, du kannst dir aktuell gar nicht mehr vorstellen, wieder zurückzugehen.
Nee, möchte ich nicht mehr, weil ich sehe es so, mag sein, dass ich da ziemlich komische Gedanken habe oder so für den einen oder anderen. Ich bin in Berlin mit der Mauer aufgewachsen.
Das wollte ich nämlich gerade fragen, seid ihr eigentlich Mauerkinder?
Ich war auf jeden Fall da in dieser Mauer drin, und das war sehr schön so, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde, dass seit dem Mauerfall Berlin ganz schön an Charme verloren hat.
Wie siehst du das, Maximilian?
Ich begrüße das absolut, dass das offener wird, dass es größer wird, dass es noch internationaler wird. Natürlich, die Gemütlichkeit ist weg, das ist ganz klar. Und wenn ich heute nach Hause komme, manche Ecken erkenne ich auch einfach definitiv nicht mehr. Ja. Das ist einfach weg. Aber ich kann ja auch nicht sagen, dass mir das Freude gemacht hat, dass ich mir immer bewusst war, dass da eine Grenze ist. Und wenn da ein Ball rübergeschossen wurde, der war halt weg. Da kannst du nicht rüberklettern und holen. Das ging einfach nicht. Ich bin anfänglich auch im Grunewald aufgewachsen, also da sehr behütet, und das ist nur eine Ecke, also die ganz anders ist als Kreuzberg, wo ich dann später hingezogen bin, und Schöneberg und so. Aber ich genieße das sehr, also auch wenn ich jetzt nach Hause komme, ich finde es einfach geil, das ist einfach toll. Es ist einfach eine Stadt, die lebt, die bebt, und es gibt halt immer weniger Berliner, das ist das Problem.
Es gibt immer mehr Schwaben, ne?
Ja, aber ja, das ist ja auch noch so, ich möchte das gleich mal ausräumen hier. Also es hieß ja irgendwie Schwaben, auf die Schwaben wird gehetzt und so weiter. Ist alles Blödsinn. Das hat diese Zeitung mit den 4 großen Buchstaben sich richtig schön wieder rausgesucht. Mm-hmm. Das ist vollkommener Blödsinn. Es gibt eine Gruppe, die da irgendwann mal Menkenke gemacht hat und irgendwie Trouble gemacht hat. Aber ansonsten ist das vollkommener Blödsinn. Da kann jeder kommen, wie er will, und es ist in Ordnung so. Solange so nicht alle Wohnungen wegkaufen, ist das sowieso in Ordnung.
Okay. Aber nicht nur Berlin ist was Gemeinsames, was ihr habt. Ihr habt auch ein gemeinsames Hobby, nämlich Motorradfahren, ne?
Oh ja.
Aber du fährst im Moment gar nicht Motorrad.
Nee, ich habe ein bisschen aufgehört, weil ich habe, ich bin mein Leben lang Motorrad gefahren und habe das hat man noch mal so einen Schub bekommen. Ich habe mal einen Film gemacht, der hieß Treffer mit Dominik Graf. Da ging es auch um Motorradfahren hauptsächlich, und das hat mich dann auch so auf das schnelle Motorradfahren gebracht, und ich habe einfach gemerkt, so dass ich kann nicht mehr langsam fahren. Ich muss schnell fahren, wenn ich Motorrad fahre. Und da ich ja nun auch irgendwie Kinder habe und Familie und Frau und alles, habe ich mir gedacht, das kannst du nicht machen, weil ich bin dreimal so knapp mit dem Leben davon gekommen. Und ich will ja auch noch meinen Job machen und diese ganzen Sachen. Und habe dann mich irgendwann entschlossen, ich bin dann irgendwie über eine Harley, mit der du dich halt nicht so in die Kurven legen kannst, das fand ich dann aber auch doof, bin ich jetzt inzwischen auf eine Vespa gekommen, eine 250er. Azurblau.
Azurblau,
ja. Vespa. Richtig geiles
Ding. Markus, du hast aber noch ein Motorrad in der Garage stehen.
Ich habe noch ein Motorrad in der Garage zu stehen, aber bei mir ist es auch so, dass ich erstmal durch den Job nicht mehr so dazu komme, weil klar, das Theaterleben ist, da bist du ziemlich viel auch am Arbeiten, also von der Arbeitszeit her, ja, durch die Schicht rein und so. Und ja, ich habe einen Garten jetzt mittlerweile, den ich früher in Berlin nicht hatte. Ich habe noch einen alten Käfer. Da sind einfach so viele Sachen, die dich dann irgendwann davon abhalten. Hm. Ja, ist ganz klar. Ich war jetzt letztes Jahr, bin ich mal wieder, hatte ich mir vorgenommen, mit meiner Harley nach Berlin gefahren und bin die erste Etappe war bis Nürnberg. Knapp vor Nürnberg, und da hätte ich das Ding eigentlich in eine Ecke schmeißen können. Also nach 13 Jahren mal wieder zu fahren, so richtig eine Strecke, also nicht bloß hier so ein Rummi-Eier, weil da habe ich keine Lust drauf, also irgendwie hier so mal die Schwäbische Alb zu erkunden, also das ist für mich kein Motorradfahren. Ich war immer, ich möchte ganz gerne so mal richtig in eine Richtung und dann irgendwann wieder zurück. Ja, und ja, da habe ich dann auch gemerkt, du wirst älter.
Okay.
Du wirst einfach älter.
Aber siehst du doch gar nicht so alt aus, ne?
Ja, das ist die Berliner Luft wahrscheinlich. Aber der Max sieht ja auch noch jung aus.
Ja, der Max sieht jung aus, aber Markus sieht älter aus.
So, jetzt haben wir ein Überraschungspaket im CD-Player liegen. Das hat der Maximilian mitgebracht. Maximilian, wie kamst du zu dieser CD, die du mir jetzt in die Hand gedrückt hast?
Ich fand es ganz witzig. Wir waren hier auf dem Weg hierher und haben uns ein bisschen verlaufen, was ja in Ulm auch nicht so einfach ist, aber wir haben das natürlich geschafft. Und dann kamen uns, also mir kamen zwei Jungs entgegen und die kamen aus Estland und meinten, ich habe hier eine CD und wir haben eine Rockgruppe und wir machen Rockmusik und wir machen im besten Tonstudio Estlands und haben es da aufgenommen und willst du uns das nicht abkaufen oder so? Und dann habe ich gedacht, ach, weißt du was, ich nehme das Ding einfach mit und ich gebe mir ja gleich im Radio und dann vielleicht spielen sie es ja. Und das hast du ja auch gesagt, dass du das spielst.
Ja, und deshalb, da halten wir uns jetzt auch dran. Jetzt sind wir sehr gespannt. Eine Band aus Estland, Defrage. Wir haben uns vorher
überlegt. In Berlin sagst du Defrage.
Defrage, ne, ist keine Frage. Und das Stück heißt The Sick Letter.
Sick Letter.
Jo, das war die CD, die du jetzt auf der Straße überreicht bekommen hast. Okay. Gefällt dir?
Bisschen ruhig.
Bisschen brav,
ja. Findest du? Wenn ich mir vorstelle, wie der ausgesehen hat, vor mir stand so ein kleiner Bube, ein ganz nettes Gesicht, das war bestimmt der Sänger. Naja, gut, okay.
Okay, jeder die Plattform so auf FreeFM. Jetzt möchte ich mal mit dem Schauspieler Maximilian Weger-Suttner reden. Hab bis jetzt fast ein bisschen zu kurz geguckt. Komm, Maximilian, in deiner Biografie ist zu lesen, dass du aus einer Schauspielerfamilie kommst. Das heißt, Vater und Mutter waren auch am Theater?
Ja. Mein Vater war so im Schillertheater, also auf den größeren Bühnen, sage ich mal, Schlossbacktheater, viel in München gespielt, Kammerspiele, Residenztheater, überall und Thalia-Theater. Und meine Mutter war mir so, die kam mir so aus dem linken Spektrum des Theaters in Berlin, also Krippstheater, Forumtheater, solche Sachen. Haben aber beide sehr viel und sehr, sehr gut gespielt. Mein Vater war sehr bekannt damals, spielte auch mit in der Inszenierung von Beckett selbst, Warten auf Godot. Und starb leider drei Wochen vor meiner Premiere von Warten auf Godot hier. Und ich spielte genau seine Rolle,
okay,
was der Andreas von Stüttnitz auch ermöglicht hat, worüber ich sehr glücklich war. Aber das hat nicht ganz hingehauen, aber er hat von oben zugeguckt. Ich glaube, das fand es ganz okay.
War das denn so eine Art Vorprogrammierung, dass der Sohn auch Schauspieler wird?
Eindeutig. Ich bin groß geworden, habe mich im Krippstheater aufgehalten, habe nächtelang und danach in die Kneipen mitgenommen worden und das war einfach mein Ding. Und ich hatte
das
noch
kam
meine
schon auch von dir?
Ja, natürlich. Ja, klar. Ich hatte noch die zweite Schiene, die war mal die Musik. Das ging so später dann in Richtung Punkrock und sowas und also selber Musik machen und das habe ich bis heute auch beibehalten. Also das Theater, den Film, genauso wie die Musik. Also ich habe hier am Theater mit dem Martin, meinem Regieassistenten, habe ich eine Gruppe jetzt hier aufgemacht. Wir können auch anders. Zwei Gitarren und einmal der Daniel Grünauer noch mit dabei, unser Dramaturg, der haut den aufs Cajon und da wird ab Sommer doch einiges zu hören sein. Kann ich nur empfehlen. Kommt demnächst in diesen Theater hin.
Was macht ihr für eine Musik?
Inzwischen ist das sehr brav geworden. Also ich breche meistens in Tränen aus bei meinen eigenen Texten, wenn ich sie schreibe. Nein, es ist schon ein bisschen ruhiger und kitschiger geworden. Und so. Ich würde sagen, im besten Sinne Songwriting ist das. Mhm. Wir wollen mal sehen, wenn wir das ein bisschen ausgebaut haben, wenn wir mal so 20 Songs zusammen haben, die wirklich stimmen, dass wir dann vielleicht noch eine Band dazu holen oder so.
Also momentan im Trio?
Momentan im Trio, das wollen wir auch so weiter ausprobieren. Wir waren hier in einem Songslam unten im Theater, haben gleich einen zweiten Platz gemacht. Das hat uns dann ermutigt, weiterzumachen. Mhm. Und das werden wir ab und zu auch noch machen. Und ich denke mal, nach dem Sommer werden wir das etwas noch forcieren, die ganze Sache.
Okay, also demnächst auch als Musiker, ja. Der Maximilian. Film hast du gesagt, da würde ich nachher noch drauf eingehen, machst du auch, beziehungsweise hast du gemacht, weiß ich jetzt nicht, wie es aktuell aussieht, aber gehen wir nochmal zurück zu deiner Familie. Mhm. Wenn du also aus so einer Familie, die so stark theatergeprägt kommst, existiert da nicht ein großer Druck, vielleicht, den du dir auch selber aufgebaut hast, möglichst perfekt zu sein dann auf der Bühne?
Ja, ja, ja. Das auf alle Fälle ist da ein großer Druck. Mein Vater wollte nie, dass ich Schauspieler werde und dann hatte ich das große Glück, in Berlin beim Peter Stein an die Schaubühne zu kommen und habe also mit den Größen da auf der Bühne stehen dürfen, sprich Bruno Ganz, Jutta Lampe, Udo Samel, weiß ich nicht, also Otto Sander, alle möglichen. Und das war natürlich, also es war großes Glück und ich habe mich da auch ganz gut gehalten und dann sagte er, okay, jetzt kannst du machen, das kannst du. Du wirst auch besser werden noch und du hast noch da Fehler und so weiter. Okay. Das war eine große Erleichterung, aber der Druck ist natürlich immer da, weil mich die Leute auch immer mit dem Namen natürlich auch angesprochen haben. Versehentlich manchmal auch Stefan noch zu mir gesagt
Vater
haben.
So Stefan.
Wie mein Vater hieß Stefan, genau. Aber ich habe vor Druck habe ich auch noch nie Angst gehabt. Also ich oder Probleme damit gehabt. Das ist eher ein Ansporn für mich, das weiterzumachen. Es ist auch heute noch so, dass ich, deshalb bin ich auch sehr froh, hier beim Andreas von Stuttmitz zu sein, weil der mich nicht in Ruhe lässt. Der lässt mich nicht einfach so sein, wie ich bin, sondern der holt immer wieder was raus, was ich noch nicht kann, wo ich noch nicht gut bin, was ich noch nicht entdeckt habe und so weiter. Und das ist mit meinen jetzt über 50 Jahren schon ganz gut, dass du da noch jemanden hast, der dich da ein bisschen pusht.
Wie lange warst du in Berlin?
Ich war sehr lange, ja, bis zu meinem 20. Lebensjahr und dann bin ich weg und durch diverse Theater und habe sehr viel gedreht dann auch eine ganze Weile lang. Bin immer wieder zurückgekommen nach Berlin und ich kann den Markus aber auch nur beipflichten. Ich bin jetzt nicht mehr so, ich liebe mein Berlin und jedes Hertha BSC-Spiel wird geguckt und ich fiebere mit und die Hertha-Fahne hängt wirklich aus dem Fenster raus und es könnte passieren, dass ich mich hier noch im Trikot sehen lasse. Aber ich brauche jetzt auch nicht jeden Abend eine andere Disco oder sowas. Man hat so viel zu tun im Theater und man bekommt sowieso das meiste gar nicht mit, wenn du in diesem Bereich einfach arbeitest. Und ich fühle mich ganz wohl in Ulm. Ich finde das ganz schön.
Das war für dich denn auch eine bewusste Entscheidung, den Berlin zu verlassen oder
ja,
auch eine bewusste Entscheidung.
Naja, auch eine nötige. Ich meine, man weiß ja, wie das heutzutage aussieht, da ich das Film also wirklich habe sein lassen wollen, auch weil es mir einfach zu blöd wurde mit der Zeit. Und die richtig guten Sachen im Film, da kam ich einfach nicht dran oder hatte ich nicht Ellbogen genug oder so. Habe ich gesagt, ich möchte Theater spielen und das ist dann eben nur möglich, wenn du auch frei bist und rumziehst. Was natürlich sehr auf Kosten der Familie geht und deiner Kinder und so weiter. Aber nun habe ich hier einen Platz gefunden, wo ich mich wohlfühle. Die Leute mögen mich hier, das habe ich festgestellt. Das Theater mag mich, ich mag das Theater. Und ich könnte mir schon vorstellen, noch mal eine ganze Ecke hier zu bleiben in Ulm.
Wir sind gespannt, was dann auch auf uns zukommt von deiner Seite her.
Oh ja.
Ich würde sagen, jetzt machen wir nochmal ganz kurz Musik und dann würde ich das Thema Film ganz gerne nochmal aufgreifen.
Die Plattform heute unter anderem mit dem Schauspieler Maximilian Wieger-Suttner, der von Berlin über Göttingen, Mannheim, Bad Hersfeld jetzt in Ulm gelandet ist. Parallel dazu aber auch immer wieder beim Film tätig ist bzw. war. Welchen Reiz hatte für dich der Film oder war das einfach so eine Geschichte, die passiert ist?
Ich bin da reingerutscht. Ich habe einen Film gemacht, wie gesagt, diesen Treffer und der war sehr erfolgreich. Da bekam auch Preise dafür. Der kam dann seltsamerweise nach der Fernsehausstrahlung nochmal ins Kino. Das wurde dann später sogar noch aufgeblasen, der Film. Und dann lief das wie von alleine. Ich musste da nie vorsprechen. Die haben mich dann einfach, ich wurde dann einfach besetzt. Ich hatte eine Agentur, bis heute noch die Agentur. Und man verdient dort in sehr kurzer Zeit sehr viel Geld, damals zumindest. Und man wird sehr bekannt. Also und das ist sehr verführerisch, wenn man dann auf der Straße ständig angesprochen wird. Als junger Mensch. Irgendwann geht dir das dann aber auch ganz mächtig auf den Keks. Und ich merkte dann auch, dass der Textumfang belief sich dann auf, wo waren Sie heute Mittag um 12 Uhr? Sind Sie sich sicher? Sie können jetzt gehen. Da ich dann meistens auch Assistenten spielte, ich war mal im Tatortkommissar vom Heinz Drache, der Assistent, oder ich habe in vier verschiedenen elfmal starkes Team gemacht, dann habe ich einen Fall für viermal gemacht, immer verschiedene Sachen, mal einen Polizisten, mal einen Verbrecher. Das ist schön und gut, aber das ist nicht sehr erfüllend, und ich habe dann auch so den Flips gehabt und habe gesagt, ich kümmere mich mehr ums Theater, und das habe ich gemacht. Und in Deutschland ist das so, in dem Moment, wo man nicht mehr zur Verfügung steht für diese Filmsachen, sagen die automatisch, den fragen wir nicht mehr an oder nicht mehr so häufig an. Und das hat sich sehr, sehr erledigt. Ich bin noch in der Agentur und ich werde auch wieder was drehen, das wird wieder passieren. Aber es ist auch eine Zeitfrage, wenn ich hier fest im Engagement bin, habe ich so gut wie nie die Möglichkeit, da irgendwas zu machen. Vor allen Dingen in Ulm wird ja nun nicht ganz so viel gedreht. Wie
ist jetzt nicht die Medienhauptstadt, ne?
Nicht ganz, aber kann ja noch werden. Ja. Und Soko Stuttgart oder solche Sachen, wenn die kommen, dann vielleicht mal wieder.
Ja, du hast eben auch so Sachen gemacht, wie, habe ich gelesen, Medikopter, Küstenwache, ja. Fallas. Ja. Ist das nicht irgendwie auch so ein bisschen eine Fußfalle? Aber ich hatte hier auch schon mal jemanden vom Theater da, der sich so ein bisschen abfällig drüber geäußert hat, dass wenn man mal in den Vorabendproduktion gelandet ist, dass man als Schauspieler auch nicht mehr ganz so ernst genommen wird. Hat es da nicht
Ja, Angst? Das ist ein bisschen unfair, weil ich meine, wir leben ja alle davon, und welcher Schauspieler sagt zu einer guten Rolle nein? Und wenn er dabei gutes Geld verdient und das ist Rosamunde Pilcher oder weiß ich was, dann hat das trotzdem auch seine Berechtigung. Man muss ja deshalb nicht schlecht spielen. Also man kann ja auch in Rosamunde Pilcher vielleicht mal ein bisschen drauf achten, dass man die Sätze einigermaßen menschlich spricht, und das tun viele nicht, das gebe ich zu, und es wird auch heute, jeder darf sich Schauspieler nennen, und das ist einfach, das ist das große Problem. Also für mich gibt es Schauspieler und Darsteller, und die haben auch beide ihre Berechtigung, aber wenn ich dann solche Vorabendserien sehe und sowas, da zieht es einem schon häufig die Schuhe aus. Ich sage ja, das war auch der Grund, warum ich irgendwann gesagt habe, ich kann das einfach nicht mehr, weil ich komme mir da wirklich veräppelt vor teilweise. Aber wie gesagt, es hat alles seine Berechtigung, auch diese Art der Unterhaltung muss sein.
Okay. Schönes Statement. Jetzt möchte ich, weil ich sehe schon, wir kommen gegen Ende der Stunde und wir haben ein Thema bis jetzt überhaupt nicht angeschnitten. Das ist eigentlich sehr schade. Die Zeit vergeht so schnell, wenn man Spaß hat. Ne? Deine kommende Rolle am Theater Ulm, auf die möchte ich ganz kurz jetzt mal auf jeden Fall noch eingehen. Ganz aktuelles und nicht ganz einfaches Thema, zurzeit stark im Fokus der öffentlichen Diskussion. Wie du mir gerade vorher mitgeteilt hast, hatte ich ein Informationsdefizit, anscheinend heute sogar in Ulm verhandelt worden. Ich bin unheilbar krank und möchte selbst darüber bestimmen, wie lange ich dieses Leid ertragen will, würde ich mal das überschreiben. Stück heißt Der gute Tod. Was erwartet die Zuschauer? Ist das ein Drama?
Die Geschichte selbst ist natürlich ein Drama, aber es gibt eine ganze Menge komische Situationen aus der Unsicherheit heraus, wie man eben mit so einem Selbsttötungsversuch oder mit so einer Selbsttötung umgeht. Und ich glaube, dass da das Lachen und die Tränen doch sehr nah beieinander liegen werden, das auf alle Fälle. Aber es ist ein holländisches Stück, es spielt auch in Holland, da wo die Selbsttötung auch unter bestimmten Voraussetzungen auch erlaubt ist. Und ich denke, wenn ich zum Beispiel an den Tod meines Vaters denke, wenn ich daran denke, an den Tod meiner Oma, was sich hinausgezogen hat, wo man dann im Endeffekt wirklich froh war, bitte in Anführungsstrichen, dass das Leiden ein Ende hatte. Was ist mit den Leuten, die dieses Ende nicht finden können und immer weiter am Leben gehalten werden und die doch darüber selbst bestimmen sollten? Dann kommt natürlich dagegen wieder, wie soll man das regeln? Weil damit kann natürlich auch Schindluder getrieben werden. Das ist ganz eindeutig. Welche Regeln muss man dafür aufstellen? Leute sind beeinflussbar, die sind unter Drogen zu setzen und so weiter. Wer sagt dann was? Oder es geht einem ganz besonders schlecht. Da sagt man schnell sowas. Es geht einem eine Woche später wieder besser. Da will er wieder leben. Also das wird verhandelt. Es wird aber natürlich auch keine Lösung angeboten. Es wird einfach nur gezeigt, die letzte Nacht eines Mannes, der am nächsten Morgen von einem seiner besten Freunde, der Arzt ist, zu Tode gebracht wird, mit Familie und allem drum und dran. Aber keine Schwere. Es hat keine Schwere. Es ist ein leichtes Stück. Es wird auch nicht ewig lang dauern.
Wie lange ist
das? Ich freue mich da sehr drauf. Ich denke mal 1,25. Okay. Können wir jetzt noch schlecht sagen.
Wir noch also ihr seid noch mittendrin.
Wir sind mittendrin.
Entwicklungsphase.
Ja, jetzt gleich nach dem Termin
geht's gleich wieder los.
Zur Probe, ja.
Ja, ist ein Thema, hätte man jetzt durchaus sehr lange drüber reden können, aber ja, ich glaube, das ist es dann nicht der Grund, warum wir heute zusammengekommen sind, auch wenn ich super interessant fände. Interessant ist natürlich das Stück, wenn heißt Premiere?
Am 4.4.
Im Podium.
Wird es aufgeführt?
Ja.
Wird eine Weile laufen, denke ich.
Ich denke, das Thema ist so heiß. Gerade heute, wie gesagt, fing diese Gerichtsverhandlung an. Ich wusste ja auch nichts davon. Ich habe es in Nachrichten zufällig gehört. Gegen ein Pärchen, was wohl den Morphiumhahn richtig aufgedreht hat, damit der Mann endlich von seinem Leiden erlöst wurde. Und es ist sowieso gerade überall in aller Munde. Also es lohnt sich wirklich. Und bitte keine Angst haben. Es ist wirklich leicht verhandelt.
Okay. Ja, in diesem Sinne, wir sind am Schluss angekommen. Ich wollte dich jetzt nicht abwürgen, aber...
ich lasse mich nie würgen.
Nö, lass dich nie würgen. Markus, vielen Dank, dass auch du dabei warst. Wir haben die erste halbe Stunde mit dir gesprochen. Hast du jetzt Feierabend?
Ich habe heute sowieso frei.
Okay, gut, schön. Dann bedanke ich mich, dass ihr da wart. War einmal mehr eine super unterhaltsame Sendung zusammen mit Leuten aus dem Theater Ulm. Das war auf der einen Seite Rainer Markus Walter, dann ja hier Maximilian und Markus. Ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Viel Spaß beim Proben, dir noch einen schönen restlichen freien Tag.
Danke.
Dir noch eine schöne Radiozeit.
Alles klar. Das war die Plattform. In diesem Sinne, viel Spaß bei den nachfolgenden Sendungen.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.